Hallo, wir wollen euch begrüßen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Madita und mir gegenüber sitzt Herbert. Herbert, erzähl doch mal, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
Wir haben ja in der letzten Folge über Menschenbilder gesprochen und auch über ein christliches Menschenbild, das wir vertreten. Und wir wollen in dieser Folge auch nochmal über Gegenwartsrelevanz dieser Themen nachdenken. Gerade in Anbetracht der Proteste der letzten Wochen, Bauernproteste, Proteste gegen Rechtsextremismus, hatte ich das Gefühl, wir leben irgendwie in unseren Zeiten schon noch oft mit Feindbildern. Und wir wollen mal darüber nachdenken, was ein christliches Welt- und Menschenbild dazu eigentlich zu sagen hat. Madita, wir sind ja hier in Hamburg viel in so einem Hochschulmilieu, im großstädtischen Milieu unterwegs, wo Leute oft eher progressiv sind. Und AfD-Wähler, Politiker sind da ja oft ein Feindbild. Da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was denkst du dazu?
Also ich erlebe das an meiner Hochschule, die irgendwie politisch eher links ausgerichtet ist, sowohl die Dozierenden als auch die Studierenden, häufig, dass Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Partei gleichgesetzt wird mit dem Menschen. Also es wird dann, also wenn du irgendwie in der AfD bist, dann bist du Nazi und wenn du Nazi bist, dann bist du quasi ein Unmensch. Und also es wird dann nicht mehr differenziert zwischen, was ist meine politische Meinung und wer bin ich als Mensch. Und was dann auch viel gemacht wird, ist, dass eine Art von Feindbild aufgebaut wird und so ein dualistisches Weltbild irgendwie da mit rankommt. Also
es gibt gute und böse Menschen, oder?
Genau, es gibt gute und böse Menschen und wir sind auf der Seite der Guten und du musst dich von der Seite der Bösen immer distanzieren, immer irgendwie dagegenhalten. Also wir haben das jetzt bei diesen Protesten ja auch wieder gesehen. In Hamburg war das richtig krass. Der Jungfernstieg war so überfüllt, dass sie die Demo abbrechen mussten, in München ja auch. Die Leute haben in Social Media alle möglichen sozialen Organisationen oder so dazu aufgerufen, protestieren zu gehen, was ja auch seine Berechtigung hat. Natürlich halten wir dagegen, wenn irgendwelche Parteien eine antidemokratische Haltung haben oder wenn Mitglieder dieser Partei darüber reden, dass sie Menschen, die einen deutschen Pass haben, was weiß ich, nach Afrika abschieben oder so, dass dann Leute rausgehen, das ist klar. Aber dass so ein Schwarz und Weiß dann wieder drauf gespielt wird und dass dann auch zwischen politischen Sachen nicht mehr differenziert wird. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das vielleicht auch nicht meinem Menschenbild entspricht. Und ich nicht glaube, dass man Menschen in Schwarz und Weiß einteilen kann.
Voll, das denke ich halt auch total, dass es wichtig ist, dass man Menschen nicht in Gut und Böse einteilen kann. Und der russische Schriftsteller Solzhenitsyn hat dazu einen Satz gesagt, den wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon grob zitiert haben, in die Richtung der Riss zwischen Gut und Böse, die Trennlinie zwischen Gut und Böse, die geht nicht zwischen Völkern und Nationen, nicht zwischen politischen Lagern oder was auch immer, sondern die geht mitten durch das menschliche Herz. Und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis aus der Bibel, auf die wir in der letzten Folge auch schon eingegangen sind. Jeder Mensch, das steht ja auch deswegen in unserem Grundgesetz, hat eine gewisse Würde verdient. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und trägt ein Stück der Schöpferwürde in sich. In jeder Kultur eigentlich auf dieser Welt findest du Gutes, Wahres und Schönes, weil jeder Mensch von Gott geschaffen ist. Und gleichzeitig gibt es nach unserem Weltbild außer Jesus keinen Menschen auf diesem Planeten, der nichts Böses in sich trägt. Und ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung und sogar auch oft wichtig, sich von Ideologien abzugrenzen. Und zum Beispiel beim rechten Flügel der AfD zu sagen, da gibt es Dinge, die sind gefährdend für unsere Demokratie, die sind menschenfeindlich, da sollten wir uns von abgrenzen. Aber das heißt nicht, dass wir diese Menschen komplett als böse Menschen darstellen müssen, die vielleicht so einer Ideologie auf den Leim gegangen sind. Und es heißt auch nicht, dass wir komplett gute Menschen sind, nur weil wir uns davon distanzieren.
Ich glaube, das hilft dann auch immer, sich nochmal selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, wo bin ich vielleicht selbst auch ähnlichen Ideen auf den Leim gegangen? Es gibt ja irgendwie so ein erhöhtes Awareness-Bewegungsding, dass Leute darauf hingewiesen werden, zu überprüfen, okay, wo habe ich vielleicht auch irgendwie rassistische Tendenzen in mir und wo habe ich Vorurteile oder bin ich belastet durch Vorurteile, die ja in der Gesellschaft immer mit auch transportiert werden. Das ist ja ganz normal. Aber das kritisch zu reflektieren und zu schauen, okay, das, was die Leute dort machen, das gibt es vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber in bestimmten Maßen gibt es das auch in mir. Und ich bin davor nicht ganz sicher. Und wir hatten mal einen Geschichtslehrer, der hat gesagt, wärt ihr im Dritten Reich groß geworden, wärt ihr alle stramme Nazis. Und ich glaube, dass unsere Herzen ja zu sowas fähig sind. Also es gibt keine besonders guten Menschen, die davor bewahrt werden und wiederum andere, die im tiefsten Sinne irgendwie böse sind und deshalb sowas tun. Nee, wir werden ja alle erstmal geboren mit der gleichen Möglichkeit, Böses zu tun, aber auch durch die Befähigung Bewegung durchgehört, mit der gleichen Möglichkeit dann auch Gutes zu tun.
Ich fand auch voll spannend, was du eben mit dem Nationalsozialismus gesagt hast, denn wenn man sich auch teilweise Leute anguckt, die im Widerstand waren gegen den Nationalsozialismus und deren Geschichte sich anguckt, dann sind es auch nicht immer unbedingt Menschen, die es von Anfang an schon total richtig verstanden haben. Zum Beispiel bei den Geschwistern Scholl, die haben ja auch voll mitgemacht, erstmal bei den Nazi-Organisationen und bei der Hitlerjugend und diesen Geschichten. Und wenn man einfach nur gesagt hätte, ja, das sind Nazis, mit denen brauchen wir gar nicht erst reden, die sind verloren, die sind böse, dann wären die wahrscheinlich nie zu dem Widerstand gekommen, wo sie waren. Also die wurden angeregt durch Gedanken ihrer Freunde, das zu hinterfragen und ihr Denken zu ändern. Und heute feiern wir sie als Ikonen, obwohl sie diese Vergangenheit hatten. So, also man muss Leuten, glaube ich, auch immer wieder neue Chancen geben, irgendwie sich zu ändern, damit sie zum Guten und Wahren kommen können. Und in der Bibel ist es ja auch so, wenn wir uns die Zöllner angucken, mit denen Jesus auch verkehrt hat. Was waren Zöllner? Zöllner waren Leute, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert haben, praktisch mit dieser Kolonialmacht und damit die Unterdrückung des Volkes Israel mit gefördert haben. Außerdem waren sie oft korrupt und geldgierig und hatten kein gutes Ansehen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sich nicht nochmal hingestellt und gesagt, ja, das sind die bösesten Menschen von allen, nur damit ihr es alle nochmal wisst, sondern der hat sich mit denen zum Essen getroffen, der hat zu denen das Evangelium gebracht. Und er hat sie sogar in die Nachfolge gerufen, in seinen engsten Kreis hinein. Und deswegen denke ich mir, ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre in unserer Gesellschaft, dann würde er nicht einfach nur Predigten darüber halten, warum alle Leute, die mit der AfD was zu tun haben, so dumm sind. Ich glaube, der wird auf die zugehen und mit denen reden. Oder wenn wir uns Paulus angucken. Paulus war ein Christenverfolger. Paulus war sowas Ähnliches wie vielleicht heute die Leute von ISIS oder so, die Andersgläubige verfolgen und mit glühendem Hass durch die Lande ziehen. Und Jesus hat ihm die Chance gegeben, sich zu ändern und hat ihn verändert und er ist praktisch zum größten geistlichen Leiter geworden in den ersten Gemeinden und hat einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben. Also, und da frage ich mich manchmal, was wäre heute mit so einer Sophie Scholl? Würden wir ihr die Hand reichen, um dafür zu sorgen, dass sie sich ändern kann? Oder würden wir solche Leute heutzutage immer nur für ihre Vergangenheit verurteilen?
Tatsächlich ist diese Handreichung, glaube ich, ein wichtiges Mittel. Ich habe gestern noch in einem Zoom-Meeting mit jemandem gesprochen aus Thüringen, der dann gefragt hat am Ende des Meetings, was denken ihr dazu? Morgen ist in diesem Dorf, wo ich wohne, ist ein Stammtisch der AfD, also so ein Bürgertreffen der AfD, wo die zu eingeladen haben, breit dazu eingeladen haben. Was haltet ihr denn davon, wenn man da hingeht und sich das mal anhört? Und dann dachte ich, boah, okay, krass. Irgendwie war mir der Gedanke dann auch erstmal zuwider. Und ich dachte mir natürlich so, ja, natürlich gehst du da nicht hin. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in diesem Dorf haben irgendwie bei der letzten Wahl 45% der Leute die AfD gewählt. Und wenn du danach gehst und sagst, die sind alle böse und Unmenschen und mit denen können wir nicht reden, dann heißt das, du kannst mit knapp der Hälfte der Menschen in diesem Dorf nicht reden. Und statistisch ist es ja irgendwie schon irgendwie schwierig zu sagen, okay, die Hälfte der Menschen hier sind böse und ich muss mich jetzt abgrenzen und die Gesellschaft vor denen schützen, weil also die sind Teil dieser Gesellschaft. Mm. Und nur durch Dialog kann es ja auch dazu kommen, dass die aus ihren Bubbles mal rauskommen. Und ich glaube, gerade in einem christlichen Leben ist es ja so, dass wir immer uns immer darum gewahr sein müssen, dass Jesus ja nicht nur für uns gestorben ist, sondern für alle Menschen. Mm. Und ja, dass Jesus die Sünder ruft, zu denen wir gehören, aber auch die. Und dass wir deshalb froh sein können, in Dialog zu treten mit denen und froh sein können, wenn wir uns unterhalten und uns gegenseitig zuhören. Und dabei ist es total egal, wie doof wir die Theorie der anderen finden.
Genau, ich glaube, wir können halt voll verurteilen da, wo Ideologien schlecht sind oder auch einfach uns distanzieren von Dingen. Aber das muss nicht heißen, dass wir die Menschen dahinter total verurteilen. Ich glaube, wir müssen lernen, das wieder mehr zu trennen. Ich glaube, das gilt für so eine Gruppen, die im Moment manchmal Feindbilder sind, wie irgendwie AfD-Anhänger. Aber ich glaube auch umgekehrt, ich kann auch zu einem Moslem sagen, ich glaube nicht an dieselbe Religion wie du. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass ich nicht mit dem befreundet sein kann oder dass ich irgendwie intolerant bin oder so. Also ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft so ein ganz schräges Verständnis von Toleranz manchmal entwickelt oder das sich ausbreitet, dass irgendwie entweder muss ich den Menschen mit der Ideologie umarmen oder ich muss ihn ganz ablehnen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Wobei ich denke, dass das halt zurückgeht auch auf so ein Menschenbild, ne? Dass es quasi sagt, okay, das, was mein Inneres sagt und spürt, das ist das, wer ich bin. Und wenn ich irgendwie denke, wenn ich die oder die politische Einstellung hat, ist das ein Ausdruck meines innersten Wesens. Wenn jemand dem nicht zustimmt, lehnt er mich ab als Person.
Mhm.
Aber ich glaube, dass das falsch ist und dass irgendwie die Bibel dann nochmal ein realistischeres Bild gibt und zum Beispiel die Art und Weise, wie Paulus an Gemeinden schreibt, wo er dann immer wieder darauf hinweist, dass man sich gegenseitig in der Gemeinde irgendwie ermahnen soll und zurechtweisen soll, aber immer in Liebe. Mhm. Und immer mit Blick auf Christus, der Gemeinde vorsteht, da gar keinen Keil erst reinzutreiben. Ich glaube, ein Stehenlassen von verschiedenen Meinungen, sofern sie nicht in eine menschenverachtende Richtung gehen oder in eine antidemokratische Richtung oder in der Gemeinde in irgendeine Richtung, die gegen das spricht, was das Wort Gottes und die Tradition der Kirche irgendwie vermittelt, ist auch wichtig. Und das sehen wir zum Beispiel bei Paulus auch in den ersten Gemeinden, wenn er die Leute dazu ermahnt und sagt, hey, mit diesem, da gibt es so einen Götzenopferfleischdisput, also ein Streitfragen darüber, ob es okay ist für Christen, auf Märkten Fleisch zu kaufen, das wahrscheinlich in irgendeinem Tempel irgendwelchen Göttern oder beziehungsweise Götzen mal geweiht wurde. Und dann gab es die eine Seite, die das abgelehnt hat und gesagt hat, das können wir nicht machen, weil das wäre quasi irgendwie Götzendienst oder so. Und die andere Seite gesagt hat, hey, in Christus ist doch alles weg und wir wissen ja, dass das keine echten Götter sind, also die sind ja nur so fake geweiht quasi, das hat überhaupt gar keine Relevanz für uns. Und wo Paulus dann zu der Seite Recht gibt, die sagt, okay, das hat überhaupt gar keine Relevanz zu uns, dann aber im gleichen Atemzug sagt, ja, aber wenn es das Gewissen deines Bruders, deiner Schwester in der Gemeinde irgendwie belastet, dann verzichte doch einfach darauf und lass es so stehen. Also es geht nicht um Rechthabereien.
Genau, und ich glaube, in der Gemeinde darf man aus meiner Sicht nochmal engere Grenzen ziehen, schon halt auch, um zu sagen, okay, die und die Position, wenn sie, wie du meinst, menschenverachtend ist oder der Lehre der Bibel und der historischen Kirche widerspricht, zu sagen, okay, das ist eine Lehre, die hat keinen Platz hier in der Gemeinde. Und trotzdem kann ich dann außerhalb von der Gemeinde den Menschen immer noch einer Würde und einer Wertschätzung begegnen. Ich glaube, ich kann sogar den Menschen, der was Menschenverachtendes sagt, zwar seine Positionen verurteilen und trotzdem noch versuchen, ihm die Hand zu reichen und zu sehen, okay, eigentlich ist auch das ein von Gott geliebter Mensch und ich wünsche mir für diesen Menschen Veränderung. Und die Veränderung wird nicht nur daraus kommen, dass ich den schlecht behandle, sondern vielleicht auch gerade dann, wie du vorhin meinst, wenn ich das Gespräch suche und so. Und ich glaube, also ich glaube, das gilt in alle Richtungen irgendwie umgekehrt. Ich studiere zwar in Hamburg und bin dann hier manchmal in dieser progressiven Bubble, aber umgekehrt erlebe ich ja auch die Menschen, die halt voll hinter den Bauernprotesten stehen, beziehungsweise verstehen kann ich die Bauernproteste sowieso, dass Leute die Bedingungen für die Landwirtschaft schwierig finden, aber in diesem Umfeld entwickelt sich ja dann manchmal wiederum eine Anti-Stimmung gegen irgendwie die Ampelparteien und alle Menschen, die damit was zu tun haben und die Regierung und so. Und da würde ich halt auch umgekehrt sagen, das kann halt auch über die Stränge schlagen. Also es ist eine Sache, den Kurs von einer Regierung zu kritisieren, das ist, finde ich, vollkommen berechtigt irgendwie. Und aber es gab ja zum Beispiel so einen Moment, als Robert Habeck auf einer Fähre war und anlegen wollte, dass Menschen einfach wie so ein Mob, sage ich mal, dafür gesorgt haben, dass das nicht möglich war. Und allen Menschen, die auf dieser Fähre waren, nicht möglich gemacht haben, da runterzukommen so. Und wo das auch ein bisschen bedrohlich wurde. Und da würde ich halt sagen, da wurde auch die Menschenwürde von diesem Robert Habeck nicht mehr geachtet. Und das ist eine Sache zu sagen, ich halte es nicht für richtig, dass der diese politische Position hat. Und trotzdem muss ich nicht in so ein komplettes Feinddenken übergehen. Und ich finde die Jahreslosung da so mega cool. Irgendwie zu diesem Thema jetzt 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mhm. So, und ich glaube, das kann man halt auf all diese Dinge beziehen. Und im Johannesevangelium im 1. Kapitel steht, als Jesus gekommen ist, wir haben die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes gesehen, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, das ist eben immer genau die Frage, wie kann ich Gnade und Wahrheit zusammenbekommen? Dass irgendwie die AfD keine gute Partei ist oder ich irgendeine Kritik an der Regierung habe oder was auch immer, das kann eine Sache sein, wo ich sehr tief davon überzeugt bin, dass das die Wahrheit ist und dass ich mich dahinter stellen möchte. Oder gerade menschenverachtende Positionen zu verurteilen, ist eine tiefe Wahrheit, die ich rüberbringen möchte. Und trotzdem ist auch Gnade und Liebe immer ein Element, was mitschwingen sollte und den Menschen dahinter auch immer noch zu sehen und im Endeffekt auch das Herz dieses Menschen erreichen zu wollen. In Lukas 6 steht auch was zu dem Thema. Möchtest du uns das einmal vorlesen?
Also bei Lukas 6 geht es so ein bisschen um das Richten. Und dieser Einleitungssatz ist, glaube ich, wichtig, den Jesus da sagt. Und der sagt, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Und dann diese berühmte Stelle, die immer auch aufgeführt wird, wenn es um Gesetzlichkeit geht, da kommen wir aber später nochmal drauf. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bedenkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch selbst einen Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist.
Im Lichte Gottes müssen wir alle die Schatten in uns erkennen und erkennen, wo auch wir unvollkommen sind und dass wir nicht prinzipiell bessere Menschen sind als Menschen aus dem gegnerischen politischen Lager oder was auch immer. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir immer weniger Gottesglauben haben und wo eine Rechtfertigungslehre, dass ein Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass es einen Gott gibt, der Gnade hat, eine Zeit, wo das immer weniger eine Rolle spielt, ist, glaube ich, eine Zeit, wo wir immer mehr Selbstrechtfertigung machen. Weil ich glaube, dass menschliche Schuld eben nicht nur ein Konstrukt von christlicher Dogmatik ist, sondern eine Realität, der wir ins Auge blicken müssen. Und wenn ich keine Gnade von Gott habe, die mir hilft, damit umzugehen, dann muss ich, glaube ich, immer in eine Art von Pharisäertum kommen oder verzweifeln. Also ich glaube, manche Menschen verzweifeln auch einfach im Angesicht dessen, wie unperfekt sie sind. Manche Menschen erkennen Gnade und die, die beides nicht tun, die haben, glaube ich, noch die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht habe ich Fehler, aber wenigstens bin ich besser als XY. Wenigstens war ich auf der Demo, wenigstens will ich nicht AfD, wenigstens trenne ich meinen Müll besser, wenigstens bin ich dieses Jahr noch nicht geflogen und so weiter und so fort. Und wenigstens bin ich nicht so wie mein Nachbar, wie auch immer. Und wenn wir aber mit Jesus unterwegs sind, dann merken wir eben, hey, wir haben voll oft einen Balken vor unseren eigenen Augen und was sollen wir über den Splitter von anderen rummeckern?
Mhm. Wobei das ja überhaupt nicht heißt, dass wir alles irgendwie hinnehmen müssen oder so. Ich glaube,
wollte ich auch gerade sagen, ja, heißt das jetzt, ich darf als Christ nichts mehr bewerten irgendwie?
Nee, also wir dürfen es ja wohl bewerten und ich glaube, wir sind auch dazu aufgerufen, eine Stimme in der Gesellschaft zu sein. Du hattest ja vorhin irgendwie über Politiker gesprochen, dass dann ja auch irgendwie viel an Politikern rumgemeckert wird und so weiter und so fort. Und dann hast du ja trotzdem auch irgendwie Bibelstellen wie im Römerbrief, wo dazu aufgerufen wird, dass wir für unsere Regierung beten, weil wir glauben, dass das irgendwie auch von Gott eingesetzt ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch Kritik üben dürfen und aufstehen dürfen da, wo es gegen das Gebot Gottes geht und wo wir merken, okay, das, was Gott sich für diese Welt vorgestellt hat und für das menschliche Leben, das wird von Regierung nicht so vertreten. Ja, aber dass wir dann trotzdem liebevoll und ja, betend für die einstehen, das schließt sich ja überhaupt gar nicht aus. Es gibt noch so eine Thessalonicher-Stelle, wo Paulus, und ich finde, da differenziert er das ganz gut aus, diese Ermahnung und gleichzeitig liebevolles Miteinandersein in Gemeinden. Da schreibt er, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergeht, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Also natürlich sollen wir die Unordentlichen, also na klar ermahnen wir die und gucken, sagen, hey, was du dort sagst und denkst, das passt nicht und das ist problematisch, sowohl in Politik als auch in Gesellschaft und Gemeinde. Aber wir nehmen uns deren Schwachheit auch an, weil ich weiß, dass ich genauso schwach werden kann und da irgendwie die Unterstützung bräuchte oder dankbar wäre für die Unterstützung meiner Gemeinde, aber auch von Freunden, weil auch als Christen werden wir nie, also auf dieser Erde, werden wir nie ganz gerecht. Du hast ja auch immer dieses Wort von Luther, dass wir immer zugleich Sünder und Gerechte sind. Und darüber können wir uns gar nicht oder dürfen uns nicht erheben, sondern müssen uns das eigentlich jeden Tag auch vor Augen führen.
Genau, wer unter Christus steht irgendwie als Mensch, der ist nie irgendwie nur das eine oder das andere. So, der wird nie nur Sünder sein, sondern der ist immer auch geheiligt durch Jesus. Aber er ist auch nie nur heilig und nur perfekt und es gibt keine Christen, die das in dieser Welt erreichen können, nur heilig zu sein und das ist, finde ich, auch eine richtig befreiende Nachricht irgendwie und ein richtig gesundes Menschenbild auch wieder. Mir sind gerade auch noch Bibelstellen aus den Briefen eingefallen. Einmal in Römer 12 in Vers 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wir als Christen sollen auch prüfen irgendwie und sollen lernen einzuordnen. Und ein paar Verse später steht dort auch nochmal, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und dann nochmal ein paar Verse später, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. So, das ist ja auch sowas, was Jesus groß macht, betet für eure Feinde. Und ja, was heißt das in politischen Debatten auch? Und dann ist mir noch eingefallen, so zum Thema, darf ich als Christ eigentlich Sachen beurteilen? Also im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, steht tatsächlich auch ein bisschen was über die Weisheit Gottes. Und in Vers 15 sagt Paulus dann auch, der Mensch, der von Gottes Geist geleitet ist oder der von Gottes Geist Gottes Weisheit verstanden hat vor allen Dingen, der darf beurteilen und der kann auch beurteilen aus dem Geist heraus, was eben gut und schlecht ist. Und dazu sind wir, wie du meinst, als Christen auch berufen. Ich finde, das wird auch manchmal so ein bisschen missverstanden dann, so dieses, ja, wir sollen ja nicht verurteilen, deswegen sollen wir lieber uns gar nicht erst irgendwelche Gedanken machen, was gut und böse ist. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, nee, das ist auch nicht das, wo Gott uns hinführen will, sondern er will uns gerade in diese Unterscheidungsfähigkeit führen.
Wobei ich mir dann auch manchmal so ein bisschen die Frage stelle, wie weit das geht und wie das irgendwie ausgeführt werden kann. Ich habe jetzt gelesen, dass ja jetzt irgendwie ein Gesetzesentwurf geschaltet werden soll zu diesem Demonstrationsverbot vor Abtreibungskliniken. Man kennt doch diese Bilder immer aus den USA, wo dann diese Pro-Lifer vor den Kliniken stehen und irgendwie Schilder hochhalten. Und
gut, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder kennt, aber ja.
Achso.
Ich kenne das, ja.
Ja, du kennst das. Es gibt auf jeden Fall so Proteste vor Abtreibungskliniken in den USA und auch in Deutschland teilweise. Teilweise sind die sehr friedlich, manche sind auch irgendwie bedrängt und aufdringlich. Und jetzt wurde ein Gesetzesentwurf geschaltet, ob das nicht verboten werden soll. Und dann weiß ich immer nicht, wie ich darüber denke, weil ich schon eine konservative Position im Abtreibungsthema einnehme als Christ und das irgendwie auch biblisch begründen kann und auch aus dieser Menschenwürde, die dem Menschen von Gott zugesprochen wird, heraus begründet, dass es für mich nicht okay ist, Kinder abzutreiben. Dann aber zu sagen, okay, stelle ich mich jetzt mit einem Plakat vor irgendeine Klinik und protestiere quasi dagegen, weiß ich nicht, ob das dann der weise Schritt ist oder ob es nicht irgendwie eine andere Art der Einflussnahme und der Meinungskundgebung gibt. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Jesus ist Gnade und Wahrheit und alles, was wir tun sollen, soll halt trotzdem auch in der Liebe geschehen. Und ich glaube, das ist nicht total einfach. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Christen dann da immer die Musterlösung haben oder sofort wissen, wie die richtige Art und Weise ist. Sondern ich glaube, man sollte Wahrheit und Liebe auf jeden Fall nie gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Herausforderung manchmal ist, sie in seinem Handeln beide in Einklang miteinander zu bringen.
Also ich glaube, dass es total schwierig sein kann, irgendwie weise Unterscheidungen zu treffen, gerade in so ethischen Fragen oder politischen Fragen und dann zu schauen, okay, wie bekomme ich das eigentlich ausbalanciert, dass ich in Liebe antworte und gleichzeitig aber nicht Unwahrheit rede und nicht irgendwie faule Kompromisse eingehe, weil also nicht alle Kompromisse sind gut und weise, manche sind es. Und ich glaube, da ist es vielleicht auch nochmal irgendwie nett und ermutigend zu hören, dass das überhaupt gar nicht immer so unser Bier ist, sondern dass wir uns auch da irgendwie auf Gott verlassen können, der das Wollen und das Wirken in uns ja auch vollbringt. Ich glaube, wir sind viel mehr auch in diesen Fragen auf die Gnade Gottes angewiesen, als auf die Gnade, die wir dann untereinander irgendwie stiften können, weil die kommt ja auch irgendwo her.
Genau, ich würde einfach nochmal schließen jetzt mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Ich weiß nicht, ob wir den in der letzten Folge vielleicht auch schon zitiert haben, aber ich finde ihn immer wieder richtig gut. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen.
Dann sehen wir uns in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge. Herbert, worüber reden wir denn in der nächsten Folge?
Wir wollen nochmal sprechen über die Wendung extranos, dass das Heil außerhalb vom Menschen kommt, außerhalb von uns, heißt es auf Latein. Und wir wollen auch nochmal über Gesetz und Evangelium, Gesetzlichkeit, was für Bestandteile hat eigentlich das Gesetz Gottes, welchen Gebrauch, darüber wollen wir nachdenken.
Cool, alles klar, bis zum nächsten Mal.